Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Es ist ein toller Tag im deutschen Eishockey, denn heute geht die DEL2-Saison los. Gestern ging schon der Deutschland-Cup los mit Top-Team Peking gegen die deutsche A-Nationalmannschaft. 7-2 für die A-Nationalmannschaft ist es ausgegangen. Und heute beschäftigen wir uns mit der DEL2. Es geht endlich wieder los. Es war lange jetzt ruhig im Eishockey, seit im März die Saison abgebrochen wurde. Und heute bei mir zu Gast ein deutscher NHL-YouTuber. Mit einer der erfolgreichsten NHL-YouTuber in Deutschland. Seit 3 Jahren DEL2. Kommentator am Standort in Freiburg. 32 Jahre ist er jung. Kommt er und jetzt ist er bei mir hier zu Gast, Bloody LP. Alex, ich begrüße dich.
Hi Felix und danke für die Einladung.
Ja, erstmal danke, dass das zeitlich bei dir geklappt hat. Freut mich mega. Ja, starten wir gleich los. Ich bin heiß.
Ich auch. Also, wie gesagt, du hast mir ja gesagt, grob, um was es geht. Und ich freue mich jetzt mega, wieder über Eishockey reden zu können. Du hast es angesprochen, die EL2 startet. Wir wollen loslegen.
Wir wollen loslegen. Bevor wir loslegen, ganz kurz zu dir. Du bist YouTuber und Kommentator.
Genau,
Was machst
korrekt.
du hier mit deinem YouTube-Channel, bei dem du viel NHL machst, als Ziel gesetzt? Erstmal, um kurz über dich zu reden.
Naja, damals habe ich angefangen, das war 2012 tatsächlich mit YouTube und ich wollte einfach irgendwie den Content Eishockey zeigen. Ich wollte zeigen, was es für eine geile Sportart ist. Und Eishockey hat es ja tatsächlich schwer in Deutschland, was man jetzt auch gerade wieder sieht. Corona-Hilfen ist da so ein großes Thema jetzt vielleicht aktuell. Aber mein Ziel war es einfach und ist es weiterhin, mit dem Sport einfach den Leuten zu zeigen, wie geil er ist, die schnellste Teamsportart der Welt. Und das will ich eigentlich mit meinem YouTube-Kanal den Leuten zeigen, wie cool Eishockey ist.
Das stimmt, das ist für mich auch mit, oder es ist die geilste Sportart, brauchen wir uns nicht vormachen. Umso mehr freut es mich jetzt, dass zumindest die DEL2 jetzt dann langsam wieder losgeht. In nicht mal 30 Minuten ist es dann soweit. Du bist Kommentator am Standort in Freiburg seit 3 Jahren. Starten wir mal mit dem EHC aus Freiburg. Wie hast du den Sommer für Freiburg jetzt wahrgenommen? Es gab kadermäßig ein paar Änderungen, aber jetzt nicht die Masse, wie man es von anderen Vereinen gesehen hat. Wie siehst du die Wölfe aufgestellt?
Naja, man hat es gesehen, eigentlich die Jahre davor, ein, 2 Jahre davor hat man immer in den Playdowns gespielt. Man hat quasi um den Verbleib in der Liga kämpfen müssen. In der vergangenen Saison hat man durch Trainerwechsel, man hat durch Spielerwechsel, hat man eine Mannschaft aufgestellt, wo, glaube ich, keiner mit gerechnet hat zu Beginn der Saison. Im Laufe der Saison hat sich dann herausgestellt, dass Freiburg auch gerade zu Hause bombenstark ist und man hat 61 Punkte zu Hause geholt. Also es war Bestwert der DEL2-Liga und man hat sich, glaube ich, im Laufe der Saison wirklich in die Herzen gespielt. Man hat wirklich mit Herzblut Eishockey gespielt. Für mich als Kommentator in Freiburg hat man das einfach gespürt. Und Freiburg hat sich in dieser Saison wirklich zu einem Mann oder zu einem Verein entwickelt, wo ich sagen muss, es hat unglaublich viel Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen, beim Eishockey zu spielen. Die haben Spaß gehabt, die haben gewonnen. Das war eine Einigkeit, was Peter Russell und Daniel Heinrici da geleistet haben, war unfassbar.
Wenn man jetzt sich die Wölfe anschaut, du hast es gerade schon angesprochen, eine grandiose Saison letztes Jahr, dass die sich da oben so festbeißen und die Favoriten so zu Weißglut treiben, das hätte keiner vor der Saison gedacht. Wie ist die Erwartungshaltung in Freiburg? Was hast du so mitbekommen? Will man genau da weitermachen, wo man letztes Jahr aufgehört wird oder stapelt man eher tief und möchte wieder alle überraschen?
Naja, ich glaube, man hat in dem Moment, wo man jetzt so eine erfolgreiche Saison gespielt hat, haben die Fans schon eine ganz andere Erwartungshaltung. Die würden natürlich sich wünschen, dass es dieses Jahr genauso weitergeht. Stichwort Fans, da kommen wir nachher wahrscheinlich noch dazu mit dem Thema Hallen, mit dem Thema Fans, da will ich jetzt nicht vorgreifen. Aber ich glaube schon, dass man in Freiburg in der Mannschaft installiert hat, und du hast es selber gesagt, man hat nicht allzu viel personell gewechselt, weil sich einfach dieses System etabliert hat. Peter Russell hat ein wirklich East-to-West-Hockey installiert. Also man geht von der Defensive zügig ins Offensive ohne große Umschweife, versucht dann da den Puck entsprechend umzumünzen, versucht da entsprechend auch die Chancen zu nutzen. Das hat er gut gemacht. Und warum soll man ein funktionierendes System umstellen? Man hat natürlich Kleinigkeiten ändern müssen. Es gab ja auch Weggänge, es gab Zugänge, und da hat man entsprechend auch reagiert. Und wie sie dieses Jahr das Ganze aufs Eis bringen, das werden wir jetzt sehen. Heute Abend beginnt ja die Saison. Aber die Vorbereitung hat Mut gemacht. Freiburg hat wieder fromm, fröhlich, frei aufgespielt und hat einige gute Siege eingefahren, definitiv.
Ich habe mir die Neuzugänge angeschaut für den EHC, und drei Namen fallen natürlich direkt auf. Christoph Kiefersauer aus Tölz, kein unbeschriebenes Blatt in der DEL2. Ich denke, ein Top Neuzugang, und auch Skylar McKenzie und Ryan Del Monte. Ich glaube, dass gerade mit den beiden da nochmal ziemlich Schwung reinkommen kann und die Freiburger sich eventuell wieder oben festbeißen werden.
Ja, das glaube ich auch. Also wie du es gesagt hast, die drei für sich sprechen Bände. Also gerade Skylar McKenzie, Manitoba Moose und Winnipeg Jets, das ist natürlich eine Hausnummer. Frage
Richtig.
auch da gleich mal vorab, wie lange wird er bleiben? Das ist die Frage. Das macht das Ganze natürlich umso interessanter. Aber ich denke, wenn sich die drei Leute gut ins Team einfügen, und dafür wird Peter Russell sorgen, dann kann das auch wieder eine Eckpfeilergeschichte werden, und die Spieler können auch zu Stützpfeilern werden für die Mannschaft, die sie dann nach vorne pushen, die sie versuchen zu tragen, so wie es Nick Pajot letzte Saison gemacht hat, der Verteidiger, der hat da hinten wirklich bombenmäßig verteidigt, auch in der Offensive, mit Luke Pither und mit Cam Spiro. Da waren wirklich zwei Neuzugänge dabei, die gescored haben, die gepunktet haben, die Freiburg, ja, wirklich nach vorne geschossen haben mit dem, was sie tun.
Jetzt sprichst du zwei Sachen an. Einmal, wie lange die dann tatsächlich in der Liga bleiben, aber ich glaube, da ist Chancengleichheit bei allen Vereinen. Also es waren viele ja bei den Leihgeschäften tätig. Allen voran die Kassel Huskies, aber da würde ich gleich gerne noch extra drauf zu sprechen kommen. Ich denke, die werden alle zum selben Zeitpunkt wieder gehen, und dann hast du ja zumindest immer noch diese Chancengleichheit für alle, außer die, die jetzt seit Förderlizenzen oder gar nicht aktiv waren im Leihgeschäft. Und was du dann noch sagst, Luke Pither, er ist nicht in Freiburg geblieben, er ist aus persönlichen Gründen, wollte er gerne den Verein wieder verlassen. Wie sehr wird das ins Gewicht fallen? Du hast gerade schon gesagt, er hat die Mannschaft nach vorne getrieben. Glaubst du, dass man das kompensieren kann?
Ist natürlich schwer. Luke Pither war einer, der hat auch wirklich mal die Führungsrolle übernommen und hat tatsächlich auch viel, viel gepunktet, Tore gemacht, Assists gegeben. Der war einfach ein Taktiker, und der war auch so ein bisschen der Kopf, der die Scheibe auch gern mal verteilt hat. Wird natürlich nicht einfach, das zu kompensieren. Aber ich denke auch da, Peter Russell, der weiß, was er an Luke Pither hatte. Der weiß, wie er ihn ersetzen muss. Und jetzt war es dann Aufgabe über den Sommer von Peter Russell und der Mannschaft, sich eben da genau so jemanden wieder zu installieren, dass man eben diesen Verlust, was man auch wirklich so sagen muss, dass man den kompensieren kann, dass man das wieder ausgleichen kann und trotzdem weiterhin erfolgreiches Eishockey spielt.
Gehen wir mal zu den anderen Vereinen. Heute gleich am ersten Spieltag Hessen Derby mit Frankfurt und Kassel. Die beiden haben sich ja auch tatsächlich das Aufstiegsrecht gesichert. Die haben alle Unterlagen fristgerecht eingereicht. Das heißt, für die beiden gibt es nur ein Ziel, und das ist ganz am Ende in den Playoffs das letzte Spiel zu gewinnen. Starten wir mit den Kassel Huskies. Für mich eine ganz interessante Thematik aufgrund der Leihgeschäfte. Es sind Moritz Müller, Marcel Müller, Lukas Laub, Freddy Tiffels sind jetzt schon mit dabei. Die stehen heute auch schon im Kader. Da sind wir wieder bei den Leihgeschäften. Was traust du den beiden Vereinen zu? Wird es wirklich wieder so, dass die sich mit oben festbeißen, oder kann es tatsächlich aufgrund von Corona da irgendwas geben, wo man sagt, okay, da bringen selbst die Leihspieler nichts. Das wird dieses Jahr mit dem Aufstieg nichts.
Also es ist schwierig, wenn man, ich habe mir die Tabelle tatsächlich ausgedruckt vom letzten Jahr und sowohl Kassel als auch die Löwen Frankfurt standen auch unter den Top 6. Frankfurt als Erster, Kassel sogar als Zweiter. Also mit den Mannschaften ist definitiv zu rechnen. Und ich denke, was man bei den Kassel Huskies insbesondere jetzt mitnehmen will, du hast es gerade angesprochen mit den Leihgeschäften, jetzt zuletzt noch mit Dominik Tiffels die Verpflichtung, dass man halt von Beginn an wirklich Punkte sammeln will, dass man Punkte sammeln wird. Und ich denke auch, das wird den beiden Mannschaften gelingen. Die Löwen Frankfurt ohnehin ein sehr erfolgreiches Team. Auch die Kassel Huskies letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich. Die Playoffs durften wir leider nicht sehen. Aber ich gehe davon aus, dass man gerade diese beiden Mannschaften und die Löwen Frankfurt insbesondere hatten das auch angekündigt. Man will oben mitspielen. Ziel ist es, wie du sagst, für beide der Aufstieg ins Oberhaus, in die DEL. Und ich denke, da wird man alles in Bewegung setzen, dass das am Ende auch erfolgreich wird.
Bei den Löwen Frankfurt ist natürlich auch zu beachten, es gab einen wichtigen Wechsel. Tillikainen ist zurück nach Finnland und sie haben sich Olli Salo als neuen Cheftrainer geholt. Ich hab mir das so ein bisschen beobachtet. Das ist ein richtig, richtig guter Trainer und ich glaube tatsächlich auch, dass in dieser entscheidenden Saison jetzt, dass das auch das Zünglein an einer Waage sein kann, der das mit den Löwen Frankfurt dann tatsächlich zu Ende bringt und dass die wieder ins Oberhaus aufsteigen werden, sollte Corona-bedingt dann alles so klappen, wie die sich das alle wünschen. Letztes Jahr gab es ja, Freiburg war eine Überraschung aus meiner Sicht, war es dann aber auch die Tölzer Löwen, die sich dann von einem Play-Down-Team zu einem Play-Off-Anwärter und sogar auch Top 6 mit rauskristallisiert haben. Jetzt hatten die, mussten Sean Weller abgeben, aber Reed Gardiner, Andre Byers, zwei Top-Spieler natürlich, die sie da jetzt hat, noch verpflichten konnten und nichts. Also was mir auch aufgefallen ist, NHL-Star Corbinian Holzer hat die letzten 8 Wochen mit den Tölzern trainiert. Was denkst du, was das für einen Einfluss auf die Mannschaft geben kann, wenn du so einen jeden Tag mit dir auf dem Eis stehen hast?
Naja, das ist natürlich ein Ansporn, wenn man jemanden mittrainieren hat, der NHL-Erfahrung hat, der lange Jahre NHL spielt, dann ist es natürlich für die Spieler, die da ringsrum stehen, umso mehr der Ansporn. Hey, ich will zeigen, was ich kann. Ich bin genauso gut wie du oder vielleicht besser. Und gerade in den Zweikämpfen, gerade in den Abschlüssen, will man sich natürlich von der besten Seite präsentieren. Und ich glaube schon, dass der Corbinian Holzer da einen richtig guten Einfluss hat, dass er die Mannschaft moralisch und physisch auch gut pushen kann. Und das werden wir sehen, was die Mannschaft daraus machen kann, wie man damit umgegangen ist in den letzten Wochen und ja, wie man eine Einheit findet. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Eishockey ist eine Mannschaftssportart. Natürlich gibt es die Einzelgänger, natürlich gibt es die großen Namen, aber unterm Strich muss das Team funktionieren. Und wenn das Team funktioniert, dann ist alles möglich. Wie du gesagt hast, man hat es bei den Tölzer Löwen auch gesehen. Gerade aus Freiburger jetzt oder als Freiburger die letzten beiden Jahre. Jeweils hat man sich in den Playdowns immer getroffen. Vor 2 Jahren hat Freiburg die Serie in 7 Spielen für sich entschieden. Vorletzte Saison waren es dann die Tölzer Löwen, die es für sich entschieden haben. Dieses Jahr hätte man sich eventuell in den Playoffs wieder getroffen. Aber das zeigt, dass beide Vereine wirklich großartige Arbeit geleistet haben, wirklich gute Spieler eingekauft haben und diese Spieler auch entsprechend eingesetzt haben. Also super Arbeit von beiden Teams.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Um wirklich jedes Team mal ein bisschen erwähnt zu haben. Ravensburg letztes Jahr für mich ein bisschen Enttäuschung. Ich glaube, das haben sie auch selber so gesehen. Dieses Jahr nach der Meisterschaft ging dann nicht wirklich was. Man wollte den Umbruch. Das hat aber hinten und vorne nicht so wirklich funktioniert. Und wenn man sich jetzt anschaut, es kommen Robbie Čanek und Matteo Pompeji zurück aus Landshut. Das sind Meisterspieler, die standen mit Ravensburg schon ganz oben. Die haben viele Spieler drin, die die Meisterschaften gewonnen haben. Und zudem hinten im Tor Niklas Treutle von den Nürnberger Ice Tigers. Also da würde ich tatsächlich gerne noch mit drauf eingehen, weil das ist eine Mannschaft, die habe ich ganz oben mit auf dem Zettel.
Genau, also ich stimme dir da absolut zu und du sprichst es gerade an, Ravensburg, das wird auch meine Partie sein nächsten Freitag, die ich zum Auftakt dann kommentiere in der DEL2. Und ja, ich sehe da auf der einen Seite als neutraler natürlich Kommentator, sehe ich mit einem freudigen Auge Niklas Treutle aus der DEL von Nürnberg in Freiburg zu sehen, absolut Bombe. Aus Freiburger Sicht dann natürlich auch, oh je, das ist eine Hausnummer. Und ja, die Ravensburg Tower Stars auch mit den zwei Rückholungen der Meisterspieler. Man merkt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Man spürt, die Ravensburg Tower Stars, die waren selber nicht zufrieden mit der Saison, die man als Sechster beendet hat mit 80 Punkten. Und man will dieses Jahr wieder angreifen. Man will dieses Jahr erfolgreich sein und man will dort anknüpfen, wo man im Endeffekt vorher aufgehört hat, nämlich DEL2 Meister werden.
Gerade die Geschichte mit Niklas Treutle, das ist mit einer der besten deutschen Torhüter. Da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Und so jemanden dann in der DEL2 spielen zu sehen, ganz großes Kino. Vor allen Dingen ist das auch Werbung für das Eishockey, Werbung für die Liga, Werbung für die Standorte. Das finde ich einen ganz, ganz tollen Schritt, der da gemacht wird. Man kann jetzt über die Leihgeschäfte halten, was man will. Aber tatsächlich kann das deutsche Eishockey in der jetzigen Situation nur nach vorne schießen. Meine persönliche Meinung zu dem Punkt.
Also definitiv, ich stimme dir dazu. Es heißt dann, oder es gibt vielleicht dann die ein oder andere Stimme, die sagt, das ist wettbewerbsverzerrend, aber man muss irgendwo auch das Gesamtbild sehen. Man muss irgendwo sehen, die Spieler in der Penny DEL, die haben jetzt aktuell keine Möglichkeit zu spielen. Die brauchen die Routine, die wollen wieder reinkommen, die wollen wieder ihrer Berufung nachgehen, die wollen einfach wieder auf dem Eis stehen. Und ich finde, da ist es eine gute Möglichkeit, dass man dann entsprechend sagt, okay, man kann in der DEL2 spielen. Man sieht es ja auch an Magenta Sport. Auch die werden jetzt zukünftig übertragen. Heute zum Beispiel Frankfurt gegen Kassel, das Hessen-Derby. Und das zeigt eigentlich, dass diese beiden Ligen wieder viel, viel enger miteinander kooperieren, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und das ist, glaube ich, der Kontext, den man auch so zeigen will, dass man sagt, okay, es sind zwar zwei getrennte Ligen, aber im Grundgedanke zählt nur eins, nämlich der Sport als solches. Und für mich ist es dann immer, dass ich sage, in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint. Von dem her finde ich das eine ausgeschlossen gute Sache.
Jetzt die AEV Hensens haben jetzt gerade kommentiert, ob wir das nicht eine Wettbewerbsverzerrung finden, die ausgeliehenen Spieler. Ich habe da eine ganz klare Meinung eigentlich. Es hat prinzipiell jeder die Chance, sich Spieler aus der DEL auszuleihen. Die dürfen in der DEL alle nicht spielen. Das Kaliber, das entscheidet dann der Geldbeutel. Aber grundsätzlich hat jeder Verein die Möglichkeit, diesen Schritt zu gehen, und viele Vereine sind es gegangen. Und Tölz hat es zum Beispiel in Reed Gardiner geschafft. Die haben den nicht nur ausgeliehen, die haben den komplett unterschrieben. Der hat für das gesamte Jahr unterschrieben. Klauseln hin oder her, da werden mit Sicherheit die ein oder andere drin sein. Aber der spielt erstmal in der DEL2, und so hat jeder andere Verein auch die Möglichkeit, solche Spieler sich zu angeln. Das, was da in Kassel passiert mit 5, 6 erstklassigen Spielern, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber gerade so, ich finde das System, ich finde es okay, dass etablierte Profispieler runtergehen. Ich würde mir wünschen, dass es noch mehr jüngere, talentiertere Spieler sind. Das ist auch so ein bisschen die zweite Seite der Medaille. Aber prinzipiell finde ich den Schritt legitim und fürs deutsche Eishockey nur förderlich.
Definitiv. Ich habe es mir mal angeguckt und habe mir mal rausgeschrieben, seit September, was da passiert ist auf dem Transfermarkt. Und seit September sind insgesamt 15 DEL-Spieler in die DEL2 gegangen. Und nur einer davon, nämlich Reed Gardiner, hat die kanadische Nationalität. Und alle anderen, die sonst von der DEL, sei es jetzt Fishtown Pinguins, Schwenninger Wild Wings, Krefeld Pinguine, Düsseldorfer EG, Straubing Tigers, die tragen alle, oder die haben alle die deutsche Nationalität. Und das finde ich sehr wichtig, dass man da jetzt nicht dann mit Ausländerkontingenten die Mannschaften vollstopft. Auf der einen Seite die Teams in der DEL2, die sich jetzt die Rechte gesichert haben an DEL-Spielern, die können am Anfang Gas geben. Aber was passiert, und das ist der Umkehrschluss, wenn jetzt zum Beispiel die DEL, und ich glaube, das hoffen wir alle, wieder starten wird im Dezember, dann gehen die meisten zumindest gehen wieder zurück in die DEL und dann haben die Teams, die auch DEL-Spieler gebaut haben in der DEL2, die werden dann, glaube ich, nochmal mächtig rotieren müssen, im Gegensatz zu den anderen, die vornherein schon ohne die DEL-Spieler geplant haben und ihr Team im Prinzip dann schon 6, 8 Wochen haben spielen lassen und die schon mehr eine Einheit bilden können. Also das ist eine Waage, die es da zu finden gibt. Und ich finde, man kann klar den Vorteil erkennen von DEL-Spielern jetzt am Anfang, aber ich denke auch, das wird sich zeigen, wenn die wieder gehen sollten, wie dann die Mannschaften entsprechend aufgestellt sind.
Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du da ansprichst. Darauf wollte ich jetzt im Laufe des Gesprächs nämlich auch noch hinaus. Was macht das mit der Mannschaft, wenn die dann alle weggehen? Das ist jetzt für den Moment, ist das mit Sicherheit gut und jeder kann davon lernen. Aber dann hast du diesen mitten in der Saison, du bist mitten im Flow drin und dann brechen dir 5, 6 Spieler weg. Und du musst dich neu akklimatisieren, neu zusammenstellen, deine Reihen neu bauen. Das kann mit Sicherheit einen Bruch geben, was dann eventuell hinten raus die Playoff-Plätze entscheidet oder Heimrecht, was auch immer. Das ist natürlich alles sehr miteinander verbunden. Eine Personalie, die finde ich einfach, ich finde es unfassbar, dass das geklappt hat. Felix Schütz nach Landshut.
Ja.
Von den Straubing Tigers, ein Silbermedaillengewinner, geht von den Straubing Tigers nach Landshut. Natürlich ist da mit Sicherheit auch so ein bisschen die Heimatliebe mit dabei, aber ein fantastischer Schritt. Und ich hatte mich so gefreut, so es zu lesen, dass der in der DL2 spielen will. Absolut top, was da passiert.
Ja, definitiv. Also Felix Schütz in Landshut, das wird die Landshuter Jungs, und da kommen wir nochmal drauf zurück, mental und physisch natürlich extrem weit nach vorne werfen. Die haben sich meiner Meinung nach auch in der Aufstiegssaison letztes Jahr ganz gut geschlagen. Es hat immer mal wieder ein bisschen Pech gehabt, die Mannschaft, dass es zu den Punkten nicht gereicht hat. Man wurde letzte Saison, Playdowns konnte man nicht spielen, dementsprechend konnte man nicht sehen, wären sie abgestiegen, wären sie geblieben. Ich persönlich habe Landshut als wirklich sympathischen Verein kennengelernt im letzten Jahr. Ist wirklich ein Verein, wo ich sage, okay, die sind DEL2-Niveau, auch durch die Restauration oder durch die Sanierung der Halle haben sie wunderbar hinbekommen. Und ja, da bleibt es auch zu sehen, was Felix Schütz den Leuten da mitgeben kann. Auch was die AEV-Hensens vorhin noch geschrieben haben. Dominik Kahun geht nach München für den Magenta Sport Cup. Das ist einfach grandios. Und gerade für die Zuschauer, sie schreiben es gerade wieder, die AEV-Hensens, ist es natürlich Weltklasse, wenn man die Jungs auch von Übersee wieder hier mal vor heimischer Kulisse spielen sieht, wenn auch erstmal nur im TV, aber sie sind wieder zurück und ich glaube, sie werben das deutsche Eishockey jetzt im Moment auch gerade wieder extrem dann auf.
Und gerade das sind ja auch Spieler. Ich bin selber sehr oft in München in der Halle. Das sind Publikumslieblinge. Sei es jetzt ein Dominik Kahun oder ein Moritz Müller oder ein Felix Schütz. Die sind omnipräsent und die sind überall beliebt. Das macht das einfach für den Zuschauer noch viel angenehmer, das Ganze jetzt dann wieder zu sehen. Und du hast es jetzt gerade gesagt, du hast Landshut als sehr, sehr sympathischen Standort empfunden. Landshut hat ja auch sehr, sehr starke Fans, wie auch Kaufbeuern oder Ravensburg. Und da komme ich jetzt zum nächsten großen Punkt, weil Eishockey ohne Fans, da fehlt einfach was.
Ja.
Die Sportart lebt von den Fans in der Halle, von den Emotionen, die auch mal von den Fans ausgelöst werden, die übertragen sich aufs Spielfeld. Was kann das mit den Spielern, mit der Mannschaft machen, wenn sie vielleicht bei einem knappen Rückstand im letzten Drittel, 2 Minuten vor Schluss, nicht die Fans im Rücken haben? Und normalerweise würden sie vielleicht das Tor schießen. Wie ist es jetzt in so einer Geisterspielatmosphäre?
Es ist natürlich schwierig. Also ich habe es aus Freiburger Sicht erlebt und ich habe ja letzte Saison die DEL-Stadiontour gemacht, wo ich dann jedes Stadion bereist habe. Und da ist es einfach unfassbar zu sehen, was die Fans für eine Euphorie auslösen können, was die Fans nochmal für einen Push geben. Und man sagt ja nicht so umsonst. Es ist der sechste Mann oder auch der siebte Mann, je nachdem, wie man den Torhüter mit einbezieht oder auch nicht. Aber es sind einfach unerlässliche Dinge und wir hoffen, dass die Fans alsbald wieder zurückkehren. Ich persönlich habe dieses Jahr tatsächlich noch keine Partie kommentiert. Also für mich wird das gegen Ravensburg auch der Auftakt. Ich habe nicht so das Gefühl dafür, wie es sein wird ohne die Fans, aber gerade In Freiburg war es einfach so, es war eine unfassbare Stimmung. Man hat sich da mit auf dieser Euphoriewelle mittragen lassen. Wenn Freiburg geführt hat, dann waren die Fans immer lautstark mit dabei. Und auch wenn es mal nicht so der Fall war, die Freiburger Fans, die standen hinter ihrer Mannschaft. Und es kam oft genug in der Saison vor, dass Freiburg noch ausgeglichen hat. Auch gerade das Spiel gegen Landshut. Da war 1:21 zu spielen. Freiburg war hinten, haben ausgeglichen und in Overtime gewonnen. Da ist der Verdienst und auch der Push durch die Fans unablässlich.
Gerade das mit dem Pushen, ich finde das eine unheimlich wichtige Thematik und ich glaube tatsächlich, dass das dieses Jahr auch ein Faktor sein wird, gerade in den ersten 4 Wochen jetzt im November. Da wird man sehen, jetzt die ersten Spiele, welche Mannschaft da am besten mit umgehen kann. Ich glaube, Kaufbeuern hat überwiegend jetzt nur Geisterspiele als Testspiele gemacht, einfach aufgrund der Infektionslage im Allgäu. Die könnten eventuell daran schon gewöhnt sein, in Anführungszeichen, und vielleicht ein bisschen besser in die Saison starten. Andere Standorte, die nur vor Zuschauern gespielt haben und jetzt dieser Rückschlag quasi, das könnte für mich persönlich nochmal so das Zünglein an der Waage sein, dass wir heute Abend vielleicht Überraschungen sehen.
Das ist gut möglich. Ich habe mir auch die Zuschauerzahlen der DEL zweimal aufgeschrieben und da sind die Löwen Frankfurt vorne mit dabei. Die hatten über 125.000 Zuschauer in der vergangenen Saison, vom Finanziellen mal abgesehen. Das ist natürlich auch so eine mentale und auch so eine psychische Sache. Wenn man da eben so eine Wand, wie man es ja gerne nennt, im Rücken hat, dann spielt sich's doch noch mal anders, wie wenn man jetzt diese Kulisse nicht hat. Es wird sich im Laufe der Saison, glaube ich, zeigen, jetzt gerade im November. Wir hoffen ja, dass ab Dezember das Ganze wieder ein bisschen anders aussieht und zumindest teilweise die Zuschauer zurückkehren dürfen. Aber ich glaube, der November wird stark davon geprägt sein, wie sehr die Mannschaft den Fokus aufs Eis bekommt und ohne diese Zuschauer im Rücken dann auch gegebenenfalls bei Heimspielen aufläuft. Man, der Heimfaktor ist schon extrem riesig. Gerade im Eishockey spürt man das einfach ungemein, dass die Heimspiele extrem wichtig sind. Und da sehen wir, ich habe es angesprochen, Freiburg, Kassel, Frankfurt, das sind alles so Mannschaften, die unfassbar stark gepunktet haben. Auch die Heilbronner Falken, die waren zu Hause sehr, sehr gut aufgestellt. Oder die Dresdner Eislöwen. Und man spürt einfach, zu Hause holt man ja erfahrungsgemäß mehr Punkte als auswärts.
Das war bis letztes Jahr so. Ob man das dieses Jahr noch so unterschreiben kann, das werden wir
Genau.
dann wahrscheinlich in 3, 4 Wochen sehen, ob das dann tatsächlich noch so ist. Vielleicht kristallisiert sich wirklich eine Mannschaft raus, die damit klarkommt und sagt, das ist mir egal, ich will jetzt aufs Eis, ich will jetzt spielen, ich will Tore schießen und da rausgeht und so tut, als wäre nichts und auch so spielt, als wäre nichts. Wollen wir mal einen Blick auf die imaginäre Tabelle am hoffentlich 52. Spieltag, dann im März eventuell der DEL 2 blicken. Was
Sehr gerne.
sagst du, wie schaut die Tabelle aus? Also ich hab für mich einen ganz klaren Favoriten. Die Top 4 sind für mich die Dresdner Eislöwen, Kassel, Frankfurt und Ravensburg. Und hinten raus, du weißt es selber, wie eng es letztes Jahr war. Ich glaube, die Playdowns, ja, Crimmitschau, Lausitz, Kaufbeuern und leider, ich glaube, auch vielleicht die Wölfe aus Freiburg.
Ja, wie gesagt, da hat jeder seine Meinung und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil, und das ist das Schöne am Eishockey, man kann viele Statistiken wälzen, man kann ganz viel irgendwie hochrechnen, man kann versuchen, an den letzten Jahren das Ganze festzumachen. Am Ende kommt es eh erstens anders und zweitens, als man denkt. Aber generell, ich glaube, dass wir in diesem Jahr auch wieder die Altbekannten ganz oben sehen werden. Ganz klar, Frankfurt Kassel, da stimme ich mit überein. Ich glaube auch, dass die Bietigheim Steelers nach der ja nicht so glücklichen Saison letztes Jahr, dass die wieder angreifen, dass die wieder als einer der erfolgreichsten DEL2-Teams zurückkommen wollen. Ich glaube, die haben ganz viel Wut und ganz viel Power in sich. Und die haben es auch gezeigt in der Vorbereitung. Die haben wirklich schönes Eishockey gespielt, wirklich auch siegreiches Eishockey. Und ich glaube, die sollte man auch auf dem Zettel haben. Und alles andere ist wirklich, ich sage immer so ganz gerne, Kaffeesatz lesen. Aber ja, wäre natürlich schön aus meiner Sicht, wenn Freiburg wieder oben mit dabei sein würde. Top 6 wäre absolut super. Da wäre nichts dran auszusetzen. Aber ich würde mich zum Beispiel auch wirklich sehr, sehr freuen, dass die Mannschaften, die dieses Jahr unten waren, jetzt zum Beispiel Lausitzer Füchse, Bayreuth, Eispiraten, Crimmitschau oder Landshut, wenn man die vielleicht mal oben sehen könnte und wenn man dann sagt, wow, also gerade Landshut, die jetzt ja auch mit Felix Schütz da einen riesen Push erfahren können, die holen sich vielleicht die Punkte zu Beginn, dass man sich dann am Ende der Saison auf 8 oder 9 platzieren kann, vielleicht einen Pre-Playoff-Platz. Das würde mich persönlich freuen, denn ich bin jemand, der da immer Fan davon ist, dass es jedes Jahr anders aussieht, dass jedes Jahr jemand anderes oben steht und dass es nicht eben immer wieder dieses gleiche Bild ist der Altbewährten, die sich natürlich durchsetzen werden. Also machen wir uns nichts vor.
Du hast jetzt gerade noch die Bietigheim Steelers angesprochen. Da werfe ich jetzt mal eine These in den Raum. Ich glaube, dass es für die Steelers nicht für die Top 6 reichen wird, weil das Drumherum um den Standort überwiegen wird und die Spieler sich nicht auf das Spielen an sich konzentrieren können. Man hat es jetzt in der Sommerpause gesehen mit Lizenzverweigerung und Schiedsgericht und doch und Auflagen, und ich glaube, das Thema ist noch nicht ausgestanden. Gerade jetzt durch die fehlenden Zuschauer kann das mit Sicherheit die finanzielle Lage noch mal hochkochen, und ich glaube, dass das am Ende den Steelers die direkte Playoff-Qualifikation verwehren wird.
Ja, da kann so viel eine Rolle spielen, da gebe ich dir tatsächlich recht. Das war schon ein wirklicher Kraftakt für die Steelers, was da in der Sommerpause war, auch gerade die DL2-Lizenz zu bekommen. Ich persönlich als Freiburger Spray-Kommentator habe einen sehr guten Draht zu den Kommentatoren bei Bietigheim und ich mag sie sehr und ich mag auch den Standort Bietigheim sehr. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass die Steelers wieder da anknüpfen können, wo sie vorher waren, weil es ist einfach einer der erfolgreichsten Teams in der DL2. Die haben in den letzten Jahren standen die, ich glaube, in 6 Jahren 5-mal im Finale. Und das zeigt einfach, man hat eigentlich alles richtig gemacht. Man hat natürlich große Namen gekauft. Man hat natürlich vielleicht auch zeitweise über seine Verhältnisse gelebt, was man jetzt im Prinzip wieder einbüßt durch entsprechende Einsparmaßnahmen. Trainer weg, Leistungsträger weg. Und das spürt man natürlich. Aber ich glaube, wichtig für Bietigheim ist es einfach, dass man mit der Mannschaft, die man jetzt hat, erfolgreiches Eishockey spielt. Man muss die Köpfe frei bekommen. Man muss den Fokus aufs Eis legen. Das ist genau der Knackpunkt, den du angesprochen hast. Und wenn das funktioniert, wenn dieser Spagat klappt, dann traue ich den Steelers wirklich alles zu.
Dann nehmen wir das jetzt einfach so mit. Es ist 19:32 Uhr. Das Bulli oder die Bullis sind gefallen. Die DEL2 startet die Saison. Damit würde ich sagen, gehen wir ab vor die Linsen, schauen uns das jetzt an. Und ich bedanke mich für deine Zeit, für deine Expertise. Und dann hören wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich zum Ende der Saison nochmal und beleuchten die Saison nochmal, was dann tatsächlich aus unseren Vermutungen geworden ist.
Würde mich sehr, sehr freuen. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, wir sind alle heiß drauf. Wie geht's los in der DL2, in den Stadien, auf Magenta Sport oder auf Spray TV? Da freue ich mich jetzt drauf. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, nochmal vielen Dank, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.
Danke, ich wünsche dir dasselbe. Danke für deine Zeit und wir hören uns.
Danke, ciao.
Danke, ciao. So, das war's schon wieder. Wir wollen jetzt alle die DEL2 verfolgen. Drum ist nicht mehr viel zu sagen. Abonniert unseren Hockeyweb Instagram-Account. Schaut auch auf Spotify vorbei. Da haben wir alle Instagram-Lives aufgezeichnet und hochgeladen. Da könnt ihr jedes Instagram-Live, sei es mit Tim Stützle, Dominik Karun, René Rudorisch anschauen oder auch Tobi Abstreiter von letzter Woche könnt ihr nochmal euch anhören auf Spotify. Soweit ist von mir nicht mehr viel zu sagen. Jeden Mittwoch gibt es unser DEL2-Portal auf unserer Homepage. Da gibt es alles, was in der Liga los war in der Woche. Schaut's da auch mittwochs vorbei. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. genießt endlich wieder den Game Day und dann wünsche ich euch einen schönen Abend und bis bald, bis nächste Woche. Ciao.